Und Ines, ey, ich wusste gar nicht, dass es für Mützen eine Altersbeschränkung gibt.
Das wusste ich auch nicht.
Ich will nur sagen, egal was du online stellst,
ja,
eine gewisse Anzahl von Menschen wird das immer scheiße finden und sich auch gezwungen sehen, das sofort der Welt mitzuteilen.
Jura und Trash.
Mit uns erlebst du Recht völlig anders.
Ein Podcast von Stefanie Bayrich und
Ines Garretzen.
Aufnahme läuft. Ey Ines.
Hallo Steffi.
Endlich zeichnen wir mal wieder auf.
Ja. Endlich zeichnen wir wieder auf. Wir zeichnen heute unsere vierte Folge auf. Die ersten drei sind schon online. Und ja, ja, was soll ich sagen? Wir sind total begeistert von eurem Feedback, von der
Mega.
Annahme, dass ihr das also alle hört, dass ihr uns so gute Bewertungen dalasst. Ganz, ganz vielen lieben herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr, dass euch das alles so gut gefällt, wie es uns gefällt. Und ja, ihr könnt uns natürlich, haben wir ja schon mal gesagt, aber jederzeit auch gerne schreiben, falls ihr mal Themen habt oder so, die ihr von uns besprochen haben wollt. Genau, nee,
besprechen müsste man
dazu auch können.
Ja. Aber es war schon, ich habe mich so gefreut, ganz viele liebe Nachrichten bekommen, auch auf Social Media, ja, viele super nette Kommentare. Und was mich besonders gefreut hat, am ersten Tag schon richtig gute Ratings auf Spotify. Hab
ja.
ich echt nicht erwartet. War super. Also vielen Dank an euch da draußen. Ich glaube, einige von euch kennen Ines und mich ja sowieso schon aus anderem Kontext. Aber vielleicht wollt ihr uns ja noch ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen können wir eigentlich mal so ab und zu so ein paar Random Facts raushauen.
Random Facts.
Genau, wir sind ja zwei Social Media Hasen. Das heißt, wir wissen ja, was man auf Social Media braucht und haben uns überlegt, wir überlegen uns einfach mal drei Random Facts über uns, dass ihr uns mal ein Stückchen besser kennenlernt. Und falls vielleicht einer dieser Fakten auch auf euch zutrifft, dann ja, schreibt uns gerne. Das wollen wir natürlich wissen.
Ja, Ines, hau raus.
Hau
Random
raus.
Fact über Ines.
Random Fact über Ines. Also das erste ist, ich wohne auf einem Bauernhof. Das würde man vielleicht nicht unbedingt erwarten. Ja, ich habe das so ein bisschen gemacht nach meinem ersten Staatsexamen. Da musste ich ein bisschen raus. Wir haben ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich habe während Corona hauptsächlich studiert und da war dann der Lagerkoller doch irgendwann da. Und da bin ich ganz drastisch einfach auf dem Bauernhof, aufs Land bin ich gezogen.
Das wusste ich schon. Ich finde es aber mega gut. Und als du mir das erzählt hast, ist ja schon eine Weile her, dachte ich so, boah, ich will das auch. Hey, also
ja,
mitten in Berlin, dritter Stock, kein Fahrstuhl. Wah.
Das willst du nur so lange, bis dein Auto kaputt ist und der Bus in die Stadt nur einmal die Stunde und auch nur bis 18 Uhr fährt.
Ja, andererseits, was willst du in der Stadt?
Fair.
Also, häufig zumindest. Ja, so coolen Random Fact habe ich, glaube ich, nicht. Es gibt ein, das weißt du, glaube ich, auch noch nicht, weil du bei mir noch nicht zu Hause warst. Also wenn man meine Wohnung betritt, durch den Flur geht und ins Wohnzimmer geht, dann sieht man da gleich zwei ein bisschen weirde Random Facts, aber ich nehme jetzt mal nur einen. Im Flur läufst du vorbei an einem echt langen Regal, das eigentlich nur aus Obstkisten besteht, aber da sind crazy viele Sneaker drin. Häufig auch das, also ich habe ein Lieblingsmodell. Es ist nicht Puma. Und da habe ich auch dasselbe Modell in mehreren Farben. Und Ines, ich habe, als ich mit Jörg Müller aufgezeichnet habe, oh Gott, das war crazy, saß ich vorm Hotel, habe auf ihn gewartet, weil wir haben in Karlsruhe aufgezeichnet. Und er kam mich abholen und ich saß vorm Hotel und hatte einen Schuh in der Hand. Er guckt so. Und dann habe ich ihm hinterher erklären wollen, also das war mir nicht peinlich. Ich hatte aber das Gefühl, es besteht vielleicht Erklärungsbedarf. Es war ein feuerroter Sneaker und ich habe den nur ausgezogen, weil ich mir nicht sicher war, welche Schuhgröße ich bei dem einen Modell habe. Und habe mich bei ihm noch bedankt und habe gesagt, ja, vielen Dank, hast du mir jetzt davon abgehalten, Geld auszugeben. Ich habe sie dann nachts bestellt, als wir mit dem Dreh fertig waren. Und ich zeige sie dir mal. Ist keine Werbung, aber sie sind was Besonderes. Erstens mal, ich weiß gar nicht, kann man das sehen? Das ist Lack.
Das ist cool, ja.
Ja, und guck mal, was draufsteht.
Jura.
Ja, und guck, was auf dem anderen steht.
Oh, Trash, oh mein Gott.
Jura Lifestyle.
Ja, ich konnte nicht anders. Fühlst du es? Ja, ne?
Das ist ja eigentlich schon Merch. Das ist unser erster Merch-Artikel eigentlich.
Also. Ja. Ja, und das ist leider, also mit einem anderen Modell, du kannst halt bei dieser Firma, die ich jetzt nicht über die Maßen erwähnen möchte, kannst du halt Schuhe branden lassen. Mit einer bestimmten Anzahl von ja, Buchstaben, Emojis. Und das habe ich jetzt auch schon nicht nur einmal gemacht.
Upsi.
Okay. Random Fact.
Random Fact.
Ich habe Jura und Trash-Schuhe.
Ja. Mega.
Was hast du noch?
Ansonsten, der ist ein bisschen low vielleicht, aber ich kann mit der Zunge die Nase berühren. Also, weiß nicht, kommt bestimmt. Bitte keinen Screenshot davon machen jetzt.
Kann ich auch? Zunge rollen?
Kann ich auch.
Ach.
Dies,
ich muss das mal recherchieren.
Made in heaven.
Ja, mal, ja, das sowieso, Ines. Aber ist es nicht so, dass man sagt, wer das kann, kann auch irgendwie komische andere Sachen? Weiß ich nicht, muss mal recherchieren.
Weiß ich nicht.
Aber wahrscheinlich, wenn du mit der Zunge, kommentiert uns mal rein, könnt ihr die Zunge rollen und mit der Zunge die Nase berühren. Und vor allem könnt ihr beides.
Jura und Trash hat Interaktionsbedarf.
Ja. Ja.
Okay,
und
das
ist
das.
Wenn ihr das jetzt gerade nur gehört habt, ihr könnt unsere Folge auf YouTube auch gucken und dann könnt ihr auch sehen, wie wir es gerade gemacht haben.
In dem Fall bitte nicht.
In dem Fall jetzt nicht auf YouTube gucken.
Oh Gott, das war sowas von, schneiden wir raus.
Wird nichts geschnitten, haben wir gesagt. Hier wird nichts geschnitten.
Trash uncut.
Trash uncut.
Trash uncut.
Ja, und der letzte, du hast noch einen Fakt, sorry.
Achso, ja, ich hätte jetzt den zweiten. Also wenn du durch mein Flur durch bist, gehst du ins Wohnzimmer und da siehst du an der Wand, es sind nicht wirklich Setzkästen, es sind Rahmen zum Aufklappen.
Mhm.
Und davon mehrere und die sind voll mit Band-Devotionalien. Also ich habe unzählige Pleck drin, die ich auf Konzerten gefangen oder in meinem Fall, ich bin klein, ich kann mich sehr schnell bücken, wenn was fliegt und keiner hat es gefangen. Ich bin einfach näher am Boden aufgehoben, habe Drumsticks, liebe Grüße an Hannes von JBO, die Sonnenbrille, irgendwie eine Wollmütze, alles was so von der Bühne fliegt. Von Sammy Amara, von den Broilers, sein Gin Tonic Gefäß, das hat er ins Publikum gereicht. Das steht da, ja. Und ich habe, das gehört irgendwie dazu, aber das steht nicht, hängt nicht im Wohnzimmer an der Wand. Ich habe einen dicken Ordner mit Setlists von Konzerten. Und da bin ich echt ein Piffke, die kommen alle in Klarsichtfolie und hinten drauf ganz dünn mit Bleistift. Wann war das Konzert? Wo war das Konzert? Ja, manche mit Unterschrift, die meisten ohne. Aber es gibt ja pro Gig immer nur so drei vielleicht, die dann ins Publikum fliegen und ja. Und ganz besonders stolz bin ich, ich habe Pleck drin von Machine Head, von Metallica, von Body Count, von Slayer, keine Ahnung. Ja.
Mm.
Random Fact.
Random Fact, aber wir kommen nochmal heute auf Musiker zurück, weil in meiner Musikwelt ist auch was Großes passiert, aber
Einen schuldest du uns.
Das ist ein bisschen, da hast du dich vorhin gewundert, als ich das schon mal angesprochen habe. Und zwar, ich habe noch nie eine Online-Bestellung zurückgeschickt.
Ja, hattest du kurz erwähnt, finde ich schräg und habe mich gefragt, drei Möglichkeiten. Mhm. Weil du nie online was bestellst, das kann es unmöglich sein. Variante 2, du bestellst so überlegt, dass du immer nur richtige Dinge bestellst, die du dann auch behalten willst. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Variante 3, du verpeilst es, das zurückzuschicken. Das wäre mein Tipp.
Nein, tatsächlich. Es ist eine Kombi aus 1 und 2. Also ich bin gar kein Fan von Online-Shopping. Ich mag das überhaupt nicht. Also ich liebe es, im Geschäft zu sein und die Sachen anzuprobieren. Ich finde, das ist ein ganzer Act, irgendwie das zu machen. Und ich gehe eigentlich so auch sehr wenig shoppen, meistens, wenn ich im Urlaub bin. Und dann finde ich es immer schön, weil man so Dinge hat, wo man dann auch weiß, wo man es gekauft hat. Und dann hat man direkt immer so eine Erinnerung daran, mit wem man vielleicht auch da war und so, was das für ein Urlaub war. Und wenn ich was online bestelle, dann meistens bei Marken, wo ich sehr sicher weiß, was meine Größe ist. Und dann bestelle ich auch wirklich sehr ausgewählt. Ich bestelle nie zu viel, wo ich schon vorher weiß, ich muss zurückschicken, sondern ich bestelle eigentlich immer nur Sachen, von denen ich weiß, die will ich auch wirklich haben. Die würde ich mir im Geschäft auch kaufen. Und dann möchte ich nicht verhehlen, dass es schon mal dazu gekommen sein könnte, dass ich eventuell eine Frist zur Rücksendung verpasst haben mag.
Weil ich hätte jetzt gedacht, das muss bei Ines Nummer 3 sein. Ich begründe es aber auch, weil du hast vorhin selber gesagt, naja, ich wohne auf dem Bauernhof und es fährt nur einmal die Stunde ein Bus in die Stadt und auch nur bis 18 Uhr. Und dann dachte ich, ja gut, was soll's, die Hose ist ein bisschen eng oder die Hose ist ein bisschen zu groß. Das geht schon. Ich werde jetzt nicht eine Stunde auf dem Bus warten, um zur Post zu fahren. Das war jetzt so mein Tipp.
Nee, wir haben tatsächlich eine Poststation hier im Ort. Das heißt, ich könnte zurückschicken.
Ach, da müsstest du gar nicht. Okay.
Nee, ja, da könnte ich zu Fuß hingehen. Ja, das ist so ein bisschen. Aber okay. Was ist denn dein dritter Fakt noch?
Da bin ich super gespannt auf die Reaktionen und Kommentare, weil ich unbedingt wissen will, ob das noch anderen Menschen so geht oder und vor allem wie vielen anderen Menschen. Ich habe einen totalen Tick.
Ganz, ganz schlimm.
Ich hasse es. Wirklich, ich nehme das Wort selten in den Mund, aber das hasse ich. Wenn die WC-Papierrolle falsch rum auf dem WC-Papierhalter ist. Weißt du, also das Papier zur Wand hin. Ines, ich kann nicht in Worte fassen, wie krank mich das macht. Ich kann es nicht ertragen. Und egal, wo das ist, im Büro, im Restaurant, im Urlaub, ich muss es umdrehen.
Ich wollte gerade sagen, du tauschst, ne? Du tauschst
es
dann.
Ich muss es umdrehen. Ich kann nicht anders.
Ja, also ich finde es nervig, aber also ich drehe es, glaube ich, auch meistens um dann. Aber es stört mich nicht.
Das brauche ich mir ganz sicher, 100% sicher, ich immer. Es ist nicht im Bereich des Möglichen, dass ich das sehe und es nicht tue. Ich kann nicht anders.
Ja, aber da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie vielen Leuten das auch so geht. Schreibt es uns mal in die Kommentare.
Jura und Trash hat Interaktionsbedarf.
Genau, vor allem mich würde auch interessieren, gibt es Menschen da draußen, die sagen, nee, das gehört schon mit dem Papier zur Wand? Also finden das manche vielleicht gar nicht. Ja, finden das manche vielleicht gar nicht. Also du weißt schon mit der, ne?
Ja.
Wie sagt man das denn? Also in Richtung Wand abrollen. Gibt es irgendjemanden, der findet, dass das so rum richtig ist? Und ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht, weil das wäre wirklich, kannst du gleich mit der Knopfleiste Richtung Gesicht schlafen. aber wie schlimm findet ihr das und dreht ihr das dann auch um? So.
Das wäre meine Frage.
Das war doch schon mal, vielleicht machen wir das ab und zu mal wieder. Vielleicht wird daraus eine kleine Kategorie mit einem eigenen kleinen Soundschnipsel. Und ich bin super stolz, Ines, das können wir auch nochmal sagen. In Episode 1, glaube ich, haben wir im Mauerpark noch laut überlegt,
was wir hier sagen, haben wir nie gesagt.
Bei der Aufzeichnung wohlgemerkt. Ja, vielleicht machen wir aus den Kategorien auch irgendwie noch kleine Rubriken und Soundfiles oder so und haben dann selber, weil wir uns kennen, ja noch gesagt, ja, mal schauen, was draus wird. Ines und ich planen immer ganz viel. Mal gucken. Wir haben es gemacht.
Das hat geklappt, ja.
Ja.
Und das haben wir vor allen Dingen Steffi zu verdanken, die da ihre Magie entfalten lassen hat, entfaltet hat. Oh Gott.
Ja, wer ist ja egal. Aber ich finde das schon gut, dass wir das gemacht haben. Und ich bin sicher, Random Facts wird auch immer mal wieder als Soundschnipsel. Haben wir das?
Ja, Steffi, ich würde dich ja gerne anfangen lassen mit Themen, mit inhaltlichen Themen.
Aber ich wusste es. Du hast dich wahrscheinlich wieder nicht vorbereitet. Nee, habe ich auch nicht.
Es ist etwas passiert.
Neuigkeiten.
Und ich weiß, du wirst jetzt im ersten Moment denken, boah, für mich ist es nicht relevant. Aber tatsächlich hat die Welt wahrscheinlich eine Minute aufgehört, sich weiter zu bewegen.
Oh Gott.
Denn.
Aber gut oder schlecht? Kannst du mir vorher sagen, ob gut oder schlecht?
Gut.
Okay.
Und ihr wisst jetzt bestimmt alle schon, worüber ich rede, weil das ist ja nicht nur in meinem Universum, kann das ja nicht nur ein Thema sein.
Es ist alles so offensichtlich.
The Queen, the Mother herself, Taylor Swift, hat ihr neues Album angekündigt. Steffi, ich weiß, wie es dir jetzt geht. So ging es mir natürlich auch.
Was macht man jetzt? Nein, kreischen? Nein, ich weiß es nicht.
Alles,
hat die nicht gerade erst ein Album?
Ja, das Tortured Poets Department. Das kam letztes Jahr raus, meine ich.
Ja, das meine ich ja mit gerade eben.
Genau. Nee, aber she cooked again und es kommt am 3. Oktober. Sie hat es angekündigt im Podcast von ihrem Freund. Wie ich das finde, ich weiß es noch nicht aus so einer feministischen Perspektive, aber gut, das darf jetzt erstmal dahinstehen. Es heißt The Life of a Showgirl. Sie hat es geschrieben, während sie die Eras Tour performt hat. Also während sie jede Woche drei Shows drei Stunden performt hat.
Bemerkenswert.
Ja, das finde ich aber auch. Und wir sind alle gespannt. Wir sind gespannt.
Ines gleich zickig, ja, das finde ich aber auch. Will ich ja wohl mal sagen.
Das möchte ich mal festhalten.
Ja, genau.
Ja, nee, also ich dachte mir, es ist überhaupt nicht juristisch. Also es gibt juristische Themen rund um Taylor Swift, die auch sehr spannend sind, aber das ist jetzt überhaupt nicht juristisch. Aber ich dachte mir, wenn ich schon einen eigenen Podcast habe, dann muss ich das auch da ansprechen, weil, es ist eine wichtige Info und ihr seht, Steffi ist total geplättet.
Nein. Das muss ich relativieren. Also Fakt ist, ich kenne den Namen. Ich weiß nicht, ob ich einen einzigen Song dir jetzt nennen könnte. Ich habe bestimmt irgendeinen schon mal gehört. Ich weiß aber genau, wie es ist, wenn du auf ein Album wartest und wartest und wartest und dann wird es angekündigt und dann freust du dich. Kenn ich.
Ja.
Die Frage ist, kaufst du die Alben noch? Oder hörst du dann nur über Spotify?
Tatsächlich habe ich jetzt überlegt, ob ich das kaufe, weil man damit ja den Künstler auch einfach mehr unterstützt. Aber was bei ihr, um da vielleicht jetzt nochmal eine juristische Perspektive so ein bisschen reinzubringen, alle haben ja darauf gewartet, dass Rap-TV wiederkommt. Also Taylor Swift, folgende Situation. Taylor Swift hat mit, 15, 16 angefangen, Songs zu schreiben und hat auch in dem Alter ihren ersten Plattendeal bekommen. Bei diesem Plattendeal hat sie, wie wahrscheinlich damals üblich, ihre Musik sozusagen, also die Master-Mischung ihrer Musik, das Eigentum daran, ich will nicht sagen aufgegeben, weil sie hatte es nie. Also das Eigentum an diesen Masters war direkt immer beim Plattenlabel. Also sie hatte nie sozusagen ihre eigene Musik. Sie hatte immer nur die Rechte fürs Publishing. Das heißt, die Musik hat ihr nie selber gehört und dann hat sie halt Musik produziert, auch ja super erfolgreich, über 10, 15 Jahre. Und dann wurde ihre Musik verkauft von diesem ursprünglichen Plattenlabel an eine andere Firma und ist natürlich eine super Kapitalanlage auch einfach gewesen.
Klar.
Und das war für sie sehr schlimm, weil sie ja sehr persönliche Musik, also ich würde sagen, auch die Begeisterung für Taylor Swift entspringt daraus, dass sie dir das Gefühl gibt oder dass, wenn man die Musik von ihr hört, dass das sehr intim ist und sie es schafft, durch ihr Storytelling eine sehr große Intimität herzustellen. Und sie hat jetzt in diesem Podcast gesagt, so für sie sind ihre Alben ja ihre Tagebücher und die wurden halt verkauft dann an eine andere Firma. Sie wollte das nicht, pipapo, und hat versucht, ihre Musik zurückzukaufen. Und bevor das aber ging, bevor sie ihre Musik zurückkaufen konnte, hat sie sich überlegt, pass auf, ich re-recorde einfach alle Alben. Das heißt, sie hat einfach alles neu aufgenommen in einer Taylors Version und hat dann sozusagen das Eigentum an diesen Taylors Version gehabt.
Rechtliches Störgefühl, oder?
Nee, weil das war in dem ursprünglichen Vertrag, war das nicht ausgeschlossen.
War
das nicht mit drin. Das heißt, sie konnte das machen und ihre Fans haben sie da unterstützt, weil die haben dann alle nur noch die Taylors Version gehört, sozusagen, auch auf Spotify und so.
Das ist irgendwie nachvollziehbar.
Genau, und deswegen, sie hat dann ihre Alben von eins, also angefangen wieder neu aufzunehmen und da wäre jetzt das nächste dran gewesen. Und alle haben erwartet, dass das das nächste ist, was kommt von ihr, ein neu aufgenommenes Album. Und dann hat sie im Sommer aber angekündigt, dass sie halt ihre Musik zurückgekauft hat. Auch eine sehr emotionale Geschichte sozusagen dahinter, weil sie es dann geschafft hat, die Musik zurückzukaufen. Und hat dann jetzt ein neues Album angekündigt. Und das war jetzt, ist ein bisschen eingeschlagen in die Swiftie-Welt. Und wir sind alle sehr gespannt, was da jetzt kommt. Ob es wird ein Pop-Album wahrscheinlich werden. Von den Producern und so her kann man das schon sehen. Und ja, das ist groundbreaking News. Ich habe gerade heute Nacht kam dieser Podcast raus, gerade heute Morgen, bevor ich zu meinem Richter-Ausbilder gefahren bin, den Podcast noch gehört. Und zwar den ganzen Tag, als ich in einer Zivilverhandlung saß, auch neben natürlich den ganzen ZPO-Schwierigkeiten, die sich da ergeben haben, war das dann doch noch in meinem Kopf auch. Und deswegen muss ich dir das einfach erzählen.
Und vor allem auch eine sehr große Suchmaschine findet offensichtlich, dass das fette Nachrichten sind. Ich bin ehrlich, ich habe nebenher mal schnell Taylor Swift gegoogelt.
Na klar.
Und da kriegst du gerade, wenn du das eingibst in die Suche auf dem Handy, du kriegst Konfetti.
Und das, die ist so smart, Steffi, weil das hat sich ja schon rumgesprochen, dass es dann Konfetti gibt und deswegen suchen ja alle Leute jetzt Taylor Swift. Das schießt natürlich die Suchergebnisse nach oben.
Ach, das wusste man schon. Ja, das habe ich wieder nicht mitgekriegt. Das Einzige, und da hatte ich recht, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen. Ich glaube, im Zuge von Wacken, weil du kennst ja auch meinen Mann, und dann haben wir irgendwie drüber gesprochen. Ich glaube, er wollte wissen, welche Art von Musik du hörst. Und ich habe gesagt, echt, also nicht das, was wir hören. Ich glaube nicht. Und ich habe halt mitgekriegt, dass es so diesen Personenkult auch irgendwie gibt und dass man dazu halt Swiftie sagt. So. Mhm. Ich habe sie, glaube ich, auch schon mal im Fernsehen gesehen. Ich hatte jetzt nur überhaupt kein Bild mehr vor Augen. Noch so ein bisschen Erinnerung an das Kostüm, das sie anhatte. Und dann habe ich aber zu meinem Mann gesagt, ja, Ines, ich weiß nicht, bestimmt ein Swiftie.
Ja.
Gucke.
Ja,
weil
ich finde
aber. Und Konfetti.
Und Konfetti. Ja, ich finde Taylor Swift und Swift-Design und so, das müssen wir mal wann anders länger besprechen. Aber ich finde das auch gesellschaftspolitisch, weiß nicht, ob man politisch sagt, aber gesellschaftlich ganz spannend, wie das ja oftmals direkt als so ein bisschen abwertend und so süße Mäuse, die irgendwie Personenkult Taylor Swift und so. Und ich war auch in Gelsenkirchen. Ja, doch, also so, ich war in Gelsenkirchen auf einem Konzert. Und dass man sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht hat, dass die Mädels da alle ihre Outfits extra dafür schneidern und weiß was ich was.
Ja und? Lass doch, wenn es Spaß macht.
Voll, weil ich fand es so lustig, weil gleichzeitig, als ich damals nach Gelsenkirchen gefahren bin mit dem Zug, hat hier Hannover 96 gespielt und der Bahnhof, da hatten die Fans dann die Treppen vom Bahnhof komplett in 96-Farben eingemalt, wo ich mir so dachte, naja, das ist irgendwie gesellschaftlich anerkannt, dass erwachsene Männer hier nachts in den Bahnhof gehen und den besprayen und weiß was für ihr Fußballteam. Aber wenn irgendwie ein paar Mäuse in Cowboy-Boots und Glitzer-Hut zu Taylor Swift fahren, dann ist es ein Problem.
Aber ich habe schon gesehen, hier Fußballfans, ne? Die gehen auch ganz oft kostümiert ins Stadion, habe ich hier in Berlin schon gesehen.
Ja, eben, aber es ist, also ich
sogar
weiß
geschminkt.
Vielleicht ist es nur in meiner Bubble so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das anders bewertet wird, als wenn Frauen sich so, ja, so Kostüme anziehen oder halt, ja, Taylor Swift irgendwie gut finden, hypen von mir aus auch.
Ich finde das spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, nur deswegen sagt mir der Begriff Swiftie überhaupt was. Weil sonst würde ich da gar nicht drauf kommen. Und das muss dann wahrscheinlich letztes Jahr gewesen sein, oder wann auch immer sie auf Tour war.
Letztes Jahr, ja.
War Instagram ja voll davon. Und nicht nur Frauen. Geschlechtsübergreifend. Zurechtgemacht, sich vor der Location fotografiert oder in einer ganzen Gruppe. Und auch überall selber drunter geschrieben, yo, Swifties oder was auch immer, ich weiß es nicht mehr. Aber da gab es wahnsinnig viele Beiträge. Und also bei mir ist das überhaupt nicht komisch angekommen, sondern ich fand das eigentlich ganz lustig. Ich wusste nicht so genau, was, also war mir schon
was
klar.
Ist es? Ja.
Und ich habe irgendwann, glaube ich, so, ja, doch, irgendeinen Ausschnitt muss ich gesehen haben. Aber ich fand das eigentlich ganz gut. Ich habe nicht mitbekommen, dass das so negativ. Aber hast du ja mit allem. Egal, was
klar.
Du online stellst, irgendeiner muss immer drüber lästern. Ich habe gerade einen Videomitschnitt oder mehrere kurze Schnipsel von Thorsten Sträter geteilt. Sind echt gelaufen wie Hulle. Und dann echt.
Einer hat über eine Million Aufrufe, möchte ich mal
1,4
sagen.
1,4 inzwischen, völlig so crazy. Weißt du, da hühnerst du dir einen ab mit rechtlichem Content. So, 10 Sekunden Thorsten Sträter. Mache ich doch einfach künftig das. Und das fand ich so völlig schräg, dass dann drunter kommentiert wird, so Krams wie, ja, der soll sich erstmal den Bart abnehmen oder Mullerbart, lauter solche Sachen.
Was?
Ja, ja. Und dann habe ich nur, also ich finde halt, ich bewerte nicht nach der Barbiertechnik, ob ich jemanden witzig finde oder nicht. Und ganz viele in dieser Richtung und dann, ja, ach, der alte Mann soll erstmal seine Mütze zu Hause lassen.
Da muss der Jura und Trash What the Fuck Stempel drauf.
Und Ines, ey, ich wusste gar nicht, dass es für Mütze eine Altersbeschränkung gibt.
Das wusste ich auch nicht.
Ja, und vor allem, weißt du, du kannst ja drüber streiten, findest du den Gag witzig, den ich da gerade zeige? Ist ja noch nicht mal meiner, mir kann es ja egal sein. Oder finde ich ihn nicht witzig? Aber dann die Mütze zu bewerten, den Bart zu bewerten, überhaupt das Outfit, weil er ist ja ehemaliger, also er ist ja gelernter Schneider und hat beim Herrenausstatter gearbeitet, wie kann er mit dem? Und ich dachte so, er steht in Wacken, alles ist voller Dreck. Ich fand, dafür sah der ziemlich gut angezogen aus, anders als wir übrigens. Also, und das, ich will nur sagen, egal was du online stellst,
ja,
eine gewisse Anzahl von Menschen wird das immer scheiße finden und sich auch gezwungen sehen, das sofort der Welt mitzuteilen.
Ja, das ist sowieso lustig, ne? Was online so passiert in Kommentarspalten.
Ganz, ganz schlimm.
Ich finde es auch spannend, auf TikTok gibt es jetzt immer mehr auch so Formate, wo Leute diese Kommentare auch mal outcallen und vor allen Dingen auch die Leute, ja, die diese Kommentare schreiben, weil wir haben schon öfter oder wir diskutieren ab und an über Klarnamenpflicht im Internet. Manchmal braucht man das gar nicht mehr, weil die Leute einfach mit ihrem Klarnamen und ihrem Profilbild Sachen schreiben, wo man sich denkt, was zur Hölle? Und jeder kann das lesen und jeder kann nachvollziehen, was du da gerade geschrieben hast, aber die haben einfach keine Scham dabei. Und von daher, das ist schon spannend, wie Leute auf die Idee kommen, einfach ihre Gedanken, da hat man ja manchmal wirklich das Gefühl, da fehlt dieser Zwischenschritt vom Aussprechen. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, die Leute, die solche Hate-Kommentare schreiben, die denken diesen Kommentar und dann schreiben sie ihn direkt wie gedacht. Und da fehlt aber dieser Zwischenschritt von, es muss einmal ausgesprochen werden, um zu realisieren, was man da gerade sagt.
Ja, aber ich verstehe, du siehst doch, was du schreibst. Weißt du, ich kann es absolut verstehen, auch ich bin davon betroffen. Meine Mimik, ja, und mein Hirn. So, das ist so ein bisschen, ich denke was und manchmal siehst du mir das sowas von an. Bis ich dann merke, oh, wahrscheinlich hat man mir das jetzt angesehen, das war vielleicht gar nicht so höflich. Aber du tippst es ja. Du musst ja noch deine Fingerchen bewegen. Dann liest du mit, was du da tippst. Wobei man bei manchen glauben könnte, das hast du aber nicht gelesen. Was du da, egal. Find ich schwierig. Ich nehme es aber auch wahr, auf LinkedIn wird das auch mehr. Und da sind es halt die mit Klarnamen. Auf TikTok hast du ja viel. User 37853.
Aber selbst, also selbst auf TikTok haben sie manchmal dann einen Namen. Und bei LinkedIn finde ich es noch wilder, weil bei LinkedIn bist du ja mit deinem beruflichen Netzwerk verknüpft und normalerweise, deswegen ist es bei LinkedIn ja auch immer ein bisschen schwerer noch zu wachsen, weil sich viele Leute ja sehr genau überlegen, was sie liken, weil man ja weiß, das sieht vielleicht mein Chef, das sieht irgendwie jemand aus einer anderen Abteilung oder so. Es ist ja ein berufliches Umfeld meistens, was man da anspricht. Und dass da Leute dann irgendwie so, ja, blöde Sachen kommentieren oder Hate-Comments auf LinkedIn machen, wo ich mir denke, du hast deinen halben Lebenslauf da, da steht dein Arbeitgeber in deinem Profil und du schreibst so Sachen. Es ist ja auch schon vorgekommen, dass Leute dann einen Hate-Kommentar geschrieben haben und die Person, die den ursprünglichen Beitrag geschrieben hat, dann den Arbeitgeber angeschrieben hat und gesagt hat, ey, guck mal.
Tja, hoppla.
Und die Leute dann irgendwie deswegen durchaus irgendwie Konsequenzen zu fürchten hatten oder zumindest mal darauf angesprochen wurden vom Arbeitgeber. Ja. Und das würde ich mir ja überhaupt nicht geben. Also,
nee, das nicht. Vor allem ist es auch insofern ein bisschen unklug, als wenn du die Schwelle zu 185 StGB überschreitest, Du hast ja alle Daten selbst mitgeliefert, die man benötigt, um das nicht nur zur Anzeige zu bringen, sondern dass die Behörden das auch verfolgen könnten.
Peinlich.
Ich meine, du hast ja jetzt auf LinkedIn nicht wirklich viel. Also manches ist einfach nur unfreundlich. Gelegentlich habe ich auch schon was gesehen, was die Grenze zur Strafbarkeit meines Erachtens überschreitet. Volksverhetzung jetzt nicht so viel wie auf TikTok.
Das ist richtig.
Aber ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist es auch nicht. Guck mal, da waren wir doch schon ein bisschen in Rechtsthemen drin mit Taylor Swift. Weil das nämlich wirklich eine spannende Frage ist, können Künstler oder inwieweit können Künstler eigentlich noch selber über ihre Musik und deren Verwendung bestimmen? Weil ganz häufig hast du natürlich Urheberrecht, derjenige, der das geschaffen hat. Aber die Nutzungsrechte, die liegen häufig eben auch mit bei der Plattenfirma. Und das siehst du immer dann, ich habe ja gelegentlich mal jemanden von einer Band zu Gast im Podcast, du fragst halt nach, ey, da wird super geil von eurem Album, bla bla bla, das da dazu passen. Kann ich das drunter legen? Ja, das müsste ich dann wohl auch eine Anfrage, weil nicht alleiniges Nutzungsrecht müsste ich wohl bei der Firma antworten. Da habe ich das, frage ich gar nicht erst an. Ja, Farin Urlaub macht das wohl regelmäßig und das Management und die Plattenfirma ist da nicht so begeistert. Habe ich gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Wurde mir berichtet. Anyway, was hast du noch auf dem Zettel, Ines?
Ja, jetzt ganz andere Themen. Ganz andere Themen. Vielleicht willst du erstmal noch starten, weil du hast doch auch was auf dem Zettel.
Ja, ich hab was dabei, was mir sehr, sehr gut gefallen hat.
Jurastudium.
Und zwar habe ich einen Artikel wiedergefunden. Den hatte ich schon gelesen, ich glaube bei LTO Karriere. Und ich mache das ordentlich. Liebe Grüße an LTO.
Liebe Grüße.
Kleiner Insider-Gag. Ja, weil ich finde, wenn man etwas aufgreift aus einem anderen Medium, dann taggt man auch. Ich werde auch den Artikel in den Shownotes verlinken. Und ich bin drüber gestolpert, weil ich die Person kenne, die den geschrieben hat. Sora, Bundesfachschaft Jura. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Auch Sora können wir eigentlich mal das LinkedIn-Profil verlinken. Richtig, richtig cool engagiert. Ich mag sie sehr. Und die hat einen ganz tollen Beitrag geschrieben zum Jurastudium und dreht sich eben darum, dass es nicht sinnvoll ist, so einfach Paragraphenautomaten, hat sie es, glaube ich, genannt, auszubilden. Und hat ein Thema aufgeworfen, das mir sehr am Herzen liegt. Und sie hat auch eine Veranstaltung moderiert, bei der ich auf dem Podium saß und genau dazu was gesagt habe. Nämlich ist es heute nicht erforderlicher denn je, dass wir kritische Juristen ausbilden, dass wir kritische Inhalte vermitteln. Und ich habe es mir extra nochmal rausgezogen, weil das hätte ich mir nicht merken können. Der Artikel fängt einfach schon so sensationell an. Das ist aber jetzt nicht mein Lesetipp, ich habe noch einen Lesetipp. Und sie fängt an mit: Die Rolle der Juristinnen während der Zeit des Nationalsozialismus hat eindrücklich gezeigt, welche Gefahren von einer unkritischen Anwendung des Rechts ausgehen können. Und diese historische Erfahrung unterstreicht, dass juristische Praxis mehr sein muss als das bloße Befolgen von Normtexten. Sie erfordert ein Bewusstsein für die Werte, auf denen unser Rechtsstaat beruht. Und so geht's weiter. Fand ich mega gut. Sehe ich genauso. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kannst du das ins Jurastudium integrieren? Und sie macht dazu wirklich tolle Vorschläge, weil du kannst natürlich das Jurastudium nicht politisieren. Darum geht's auch gar nicht. Aber kritisches Hinterfragen zu lernen, auch von Urteilen, auch von Normen, gehört ja später auch zu deinem Berufsalltag. Und das damit zu verknüpfen, dass du grundlegende Werte des Rechtsstaates mitvermittelst, fände ich ganz geil. Und ich hatte auch Rechtsphilosophie. Ich hatte aber nicht dieses Bewusstsein, mir hat niemand dieses Bewusstsein für den Rechtsstaat im Studium vermittelt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich hatte Rechtsgeschichte. Das war ein Fragenkatalog.
Oh Gott, das hatte ich, glaube ich, auch.
Ja, also bei uns musste man eins auswählen: Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie oder noch ein drittes gab es, glaube ich. Ich hatte auf jeden Fall Rechtsgeschichte. Und da gab es einen Fragenkatalog, der jedes Jahr ungefähr so ähnlich abgefragt wurde. Und da haben wir dann aus dem Semester drüber die Antworten bekommen und die auswendig gelernt. Also ich sage mal so, was man, glaube ich, als Student verstehen kann, weil man sich natürlich die Arbeitslast irgendwie so gering wie möglich halten will und weil es halt was ist, was man bestehen muss. Auf der anderen Seite, ich hätte mir, glaube ich, so oder so im Jurastudium so eine Art Einführungssemester oder vielleicht Vorkurs. Es gibt ja so Mathe-Vorkurse bei technischen Studiengängen und so eine Art Vorkurs oder so gewünscht, wo man wirklich mal nur diese Fragen erstmal begutachtet, weil, also du kommst ja ins Jurastudium rein und bei mir, meine Lieblingsgeschichte ist immer, der Prof hat angefangen zu erzählen von dem BGB und den 5 Büchern und ich dachte mir so, fuck, ich habe nur ein Buch. Oh nein. Weil ich nur einen Text hatte.
Oh.
Und ja. Aber das ist ja das Level, mit dem du da reingehst.
Ja.
In den meisten Fällen, wenn du jetzt keine Eltern hast, die irgendwie Juristen sind und sonst auch juristisch nicht irgendwie vorgebildet bist. Und dass man vielleicht so eine Art Vorkurs einführt, in dem man halt einmal diese Themen vorschaltet und bespricht und sagt, wo befinden wir uns hier überhaupt gerade? Was ist denn überhaupt der Jurist in dieser Welt? Und was ist auch der Jurist in der gesellschaftlichen Zusammensetzung und auch in seinen verschiedenen Ausprägungen natürlich, aber im Grunde genommen sind wir als Juristen ja alle diejenigen, die mit dem Recht irgendwo betraut sind, ob wir es jetzt als Richter sind, als Anwälte, als Staatsanwälte oder auch als Juristen generell, die das Recht ja irgendwie anwenden, aber es auch mitgestalten und dass man das vielleicht vorher einmal so klärt. Und dann im Studium, ich weiß nicht, welche Vorschläge Zora gemacht hat, weil ich habe es extra nicht gelesen, weil ich dachte, wir reden ja heute drüber, deswegen, dass du mir da so ein bisschen was erzählst zu dem Artikel. Aber
woher wusstest du das? Ich habe dir das vorher gar nicht gesagt.
Doch, da.
Ich habe das vor Wochen, habe ich mal gesagt, dass ich da. Du machst mir Angst, dieses. Ich habe das vor dieser Aufzeichnung nicht gesagt. Ich habe vor Wochen gesagt, musst du mal lesen, da gibt es einen geilen Artikel von Zora. Ich bin gerade ein bisschen platt. Wow. Oder wir sind schon so Brain Twins.
Das
ich habe es wirklich nicht.
Sein.
Ich habe es nicht gesagt heute vorher.
Nee, heute vorher nicht, aber du hast es gesagt und deswegen dachte
irgendwann
ich.
Irgendwann mal vor Wochen. Crazy. Ich revidiere hiermit, dass Ines vergesslich ist.
Dankeschön. Nee, aber so auch diese ganze Geschichte von Debattenkultur und sowas, das ist ja auch was, das hatte ich jetzt kürzlich in einem LinkedIn-Beitrag auch angesprochen. Diese mündliche Komponente wird ja im Jurastudium überhaupt nicht thematisiert, bis du halt deinen Schwerpunkt machst und da einen Vortrag hast oder bis du deine mündliche Prüfung im Examen hast. Da bist du ja aber schon 10, 11, 12 Semester am Studieren, bevor das überhaupt mal Thema wird. Und das ist, glaube ich, schon was, wenn man mal so eine Art Debattierclub oder sowas noch hätte. Ja, genau. Jetzt habe ich den Pfad verloren.
Nee, ich glaube, letztlich hast du so angesetzt, so ein bisschen übergeleitet, du kennst ja ihre Vorschläge nicht.
Ja, genau.
Und ich finde die Idee ganz gut, da nochmal was vorne wegzuschalten, so als Einführung, so für die absoluten Basics. Und Zora hat aber ganz konkrete Vorschläge gemacht, dass du interdisziplinäre Veranstaltungen zum Beispiel anbietest. Und letztlich ist ja das, was wir erlebt haben, was vielleicht in den beiden Fällen nicht so cool war, Rechtsphilosophie, Rechtsgeschichte, das zeigt ja, dass letztlich interdisziplinär grundsätzlich funktioniert. Und es wäre aber noch viel cooler und ich hätte das so gern gehabt, dass du wirklich auch Dozenten aus beiden Bereichen zusammenbringst und dann könntest du halt Psychologie mit reinnehmen mal. Also muss nur eine Veranstaltung sein, dass so ein bisschen mehr im Bereich Kriminologie, also das ist zum einen spannend und du erweiterst halt den Horizont. Ich muss mal gerade mal gucken, was er sonst noch vorgeschlagen hat. Doch Kultur- und Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften, da kannst du ja eine kombinierte interdisziplinäre Veranstaltung dazu machen. Das heißt ja nicht, dass man dazu dann zwingend eine Klausur, es geht ja nur um das Angebot. Muss dann halt gucken, das ist die Frage, wenn deine Zeit durchgetaktet ist, gehst du dann hin. Aber zu meiner Zeit gab es auch Dinge mit Anwesenheitspflicht. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie du damit spielen kannst. Oder was sie noch vorgeschlagen hat, ist, dass man eher so in die Richtung Law Clinics geht. Da gibt es ja auch schon an einigen Unis Projekte. Humboldt hat, glaube ich, Refugee Law Clinic gibt's. Und ich glaube, die Humboldt arbeitet auch mit verschiedenen NGOs zusammen, dass du auch da deinen Horizont erweiterst. Und es ist natürlich nicht so, dass die Studenten da alleine Rechtsberatung erteilen dürfen, sondern immer unter Aufsicht, da sind Volljuristen dabei. Aber du hast halt so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, wie sie es genannt hat, nicht mehr Law in Books, sondern Law in Action. das hat mir halt sehr, sehr gut gefallen, der Ansatz. Und dann hatte sie noch ein Beispiel genannt. Ich weiß gar nicht mehr, war es aus Kanada, glaube ich. Da schreiben die, ich glaube, die schreiben Urteile um. Um sich damit nochmal, rewrite law, oder waren es Gesetze? Nee, ich glaube, es werden Urteile nochmal umgeschrieben, um Gefühl dafür zu kriegen. Kann man das auch auf eine andere Norm stützen oder einen anderen Aspekt in den Vordergrund rücken? Mega gut. Das fand ich sehr, sehr geil, weil das bringt dir ja kritisches Hinterfragen bei. Und was sie noch vorgeschlagen hatte, und das fände ich richtig gut, dass du so eine Art Planspiel machst, das könntest du ja auch Gesetze schreiben oder Gesetze umschreiben. Nur so zum Spaß quasi, um damit zu arbeiten und einen besseren Bezug dazu zu haben. Und ich fand die Ideen so gut.
Voll. Also bei gerade das mit dem Gesetze umschreiben, das wollte ich gerade ansprechen. Eine Freundin von mir hatte das in ihrer Schwerpunktarbeit tatsächlich als Thema, beziehungsweise sie sollte einen Gesetzesvorschlag erarbeiten, wo es noch keinen gab. Und das finde ich ein super Thema, um genau das zu trainieren und das kritische Denken herbeizuführen, um auch mal zu sehen, wie schwer ist es eigentlich, so verschiedene Interessen in den Ausgleich zu kriegen und an welchen Worten, an welchen Teilen von so einer Norm kann man seine eigene politische Interessenswahrnehmung oder ausüben, ne? Also wie kann man, wenn man das Wort reinnimmt, dann ist es direkt ein bisschen konservativer. Wenn man das Wort reinnimmt, dann kann man das ein bisschen liberaler öffnen oder so. Das sind ja ganz spannende Überlegungen.
Ja.
Und noch zum Thema Law Clinics. Da gibt es ein ganz, ganz spannendes Projekt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Feminist Law Clinic.
Nee.
Ich reiche nochmal nach, wenn das denn nicht der richtige Name ist. Ich meine aber Feminist Law Clinic. Steffi, das ist ein absolut super Thema und das ist auch ein Thema, da müssen wir beide uns nochmal hinterklemmen. Ja, da müssen wir nochmal sprechen,
okay. Weil
das ist kommt, meine ich, aus Köln. Auch da, ich werde es berichtigen, wenn es falsch ist. Und zwar geht es darum, um Rechtsberatung explizit für Frauen und zwar explizit auch in Bereichen wie häuslicher Gewalt, generell
mega.
Gewaltschutz, aber auch, meine ich, in die Richtung, also in die Richtung, sag ich mal, wo Themen besprochen werden, die explizit Frauen beschäftigen oder wo Frauen sozusagen mehr rechtliche Beratung gebrauchen könnten. Und das sind hauptsächlich auch Frauen, die sich dafür einsetzen, Studierende, die sozusagen diese Feminist Law Clinic aufgemacht haben. Und das finde ich ein super spannendes Projekt. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal mehr reinschauen. Aber was ich damit sagen will, diese Law Clinics sind für mich auf jeden Fall auch eine Sache, um da mehr ranzugehen. Was ich immer als Problem so ein bisschen gesehen habe oder sehe bei dieser ganzen Sache ist, das ist ja auch immer ein Argument, wenn wir über Reform vom Jurastudium sprechen, dieses den Studenten oder den Studierenden immer mehr und mehr noch aufzuhalsen.
Du musst irgendeinen Schrott.
Du musst irgendwas raus.
Irgendwas raus dafür. Klar.
Ja, weil ansonsten sind, falls man das hört, hier ist ein Hund. Das bin nicht ich, die zwischendurch Geräusche macht.
Vor allem Doggos.
Mehrere sind hier. Ich mache gerade Hundesitting. Nee, was ich sagen wollte ist, sonst habe ich immer Angst, dass solche Projekte, gerade so Law Clinics und sowas, immer Menschen vorbehalten sind, die sehr gut sind im Jurastudium, die vielleicht
nicht nebenher arbeiten müssen,
die vielleicht einfach nicht so den Struggle mit den Noten haben und deswegen auch die mentale Kapazität haben, um zu sagen, ach, ich nehme mir jetzt noch mal was anderem an. Nein, das passt alles nicht. Grammatikalisch genau ist richtig. Also ich mache jetzt noch mal was anderes nebenbei.
Diese Sache nehme ich mir an. Oh Ines, jetzt hast du mich voll angesteckt. Machst du was nicht?
Also das sehe ich immer so ein bisschen als Gefahr einfach, dass solche Sachen dann sehr schnell sehr exklusiv werden, weil viele Leute, die irgendwie generell ein bisschen strugglen und sie sagen, boah, ich möchte hier meine großen Übungen bestehen, ich habe gar keinen mentalen Platz dafür, jetzt noch irgendwas dazu zu machen, dass man da sagt, so komm, wir müssen irgendwie gucken, dass es ein Angebot für alle ist, weil auch die Juristen, surprisingly, die nicht mit 10 Pluspunkten aus dem ersten Staatsexamen gehen, werden Juristen und sind mit Sicherheit auch nicht die Schlechtesten in ihrem Job. Und auch die sollen ja die Möglichkeit haben, ja, oder sollen ja auch in der Lage sein, Sachen kritisch zu hinterfragen.
Ich glaube, man müsste sich da halt einfach mal grundlegend angucken, kannst du nicht den Pflichtstoff ein bisschen verschlanken? Ja. Also gibt es nicht irgendwas, was ich irgendwo ein bisschen raussortieren kann, dass trotzdem man die Möglichkeit hat, sich das anzuhören, dass es aber eben nicht zwingend ist. Ich habe da auch keine Lösung dafür parat, weil zu früh quasi ermöglichen, dass du gewisse Dinge abwählst, sage ich mal, bringt blöd, ja auch nichts. Aber das ging ja auch auf dem Gymnasium. Also du hast ja manche Fächer bis zur 12 gehabt und dich dann auch so ein bisschen. Nur ich bin eigentlich grundsätzlich ein Freund dieser generalistischen Ausbildung, dass du sagst, das Wichtigste muss man alles gehört haben. Ich fände es aber schon schön, wenn da der Blick über den Tellerrand raus ein bisschen mehr möglich wäre. Vielleicht könnte man es auch so lösen, dass man sagt, naja, man kann zwischen mehr interdisziplinären Fächern wählen als nur Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie. Ich habe mir lieber was anderes angehört. Ich hatte dann später Kriminologie. Das fand ich schon besser. Das war aber auch noch nicht so in die Tiefe rein, wie ich es mir gewünscht hätte. War aber ein ganz cooler Anwaltskollege, damals natürlich nicht. Der hat das auch ganz gut gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, was das für mich für ein Augenöffner war, mir einmal was anhören zu dürfen, was ich interessant fand.
Oh mein Gott. Ja.
Und das kann da halt auch ein Aspekt sein, weißt du, dass du sagst, ich weiß, es müssen viele, ich habe auch gearbeitet während dem Studium, dass man aber sagt, vielleicht kann man an der einen oder anderen Stellschraube ein bisschen drehen, um ein bisschen Raum zu schaffen für andere Dinge, die vielleicht auch Freude machen, weil das kann ja auch motivieren fürs Studium, erweitert den Horizont, dann hast du schon mal was anderes gesehen und dann haben wir eben, wie Sora sagte, nicht Paragraphenautomaten, sondern halt kritische Nachwuchsjuristen, die schon mal einen Blick über den Tellerrand geworfen haben. Ich fände das ganz geil. Also ich hätte es gern gehabt.
Ja, voll. Also ich hatte dieses Phänomen im Schwerpunkt. Also ich muss sagen, ich fand den Schwerpunkt super, weil das zum ersten Mal dann auch so wirklich war, dass ich so dachte, boah, ja, und hier sehe ich mich.
Tja, hoppla.
Und das finde ich mega spannend. Und hier bei den Gebieten würde ich auch gerne noch weiter tiefer reingehen, da würde ich noch mehr drüber lernen, das würde ich gerne noch aus anderen Perspektiven mehr anschauen. Deswegen hätte ich vielleicht den Schwerpunkt gerne schon früher vielleicht gehabt, so nebenbei, also das ist nicht so auf, also dass man den Schwerpunkt ist ja, oder bei mir waren es 2 Semester mit dann verschiedenen Prüfungsleistungen, dass man das zwar weiterhin so hat, aber dass man vielleicht schon mal früher damit starten kann, Vorlesungen in diesem Bereich zu haben und zu besuchen. Aber da weiß ich auch alles nicht, inwieweit ist das umsetzbar und so. Also von daher ist es jetzt auch so ein bisschen vielleicht eine undurchdachte
Ines,
Diskussion.
Wir haben das große Glück, dass wir hier einfach nur sagen können, was grundsätzlich besser wäre, wie
das
man
stimmt,
das genau umsetzt. Das ist ja dann auch nicht unsere Aufgabe. Aber ich, lange Rede, kurzer Sinn, ich verlinke den Artikel mal in den Shownotes. Liebe Grüße an Sora und an die Bundesfachschaft. Toller Artikel, tolle Ideen und überhaupt, ich finde Sora sowieso super.
Und ich finde es, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, immer auch toll, dass es Studierende gibt, die sich einsetzen dafür, weil diese Perspektive ist meiner Meinung nach super wichtig in dieser ganzen Diskussion rund um Reformen des Jurastudiums, dass wir halt auch vor allen Dingen mit denen sprechen, um die es geht.
Ja, liebe Grüße an Emi.
Liebe Grüße.
Und ganz viele andere, ja. Bundesfachschaft ist super. Referendarkommission auch super. Verlinken wir übrigens beides mal in den Show Notes.
Ja.
Bundesfachschaft Jura, Referendarkommission. Ja.
Genau.
So, das war mein Thema.
Das war dein Thema. Ja, ich wollte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast oder bestimmt hast du es mitbekommen. Donald Trump.
Da muss der Jura und Trash What the Fuck Stempel drauf.
Und zwar fand ich, gab es einen Moment, der einen ganz schönen Umgang mit ihm und vor allen Dingen mit seiner Pressesprecherin bzw. Regierungssprecherin gezeigt hat. Und zwar die Regierungssprecherin von Donald Trump kennt man ja aus ihrem normalen Setting, wenn sie Pressekonferenzen abhält. Und die an sich ist ja schon eine ganz, ganz spannende Person. Da könnte man vielleicht auch mal eine Folge drüber machen. Also ich bin ja sehr bekennende Feministin und bin natürlich immer eher auf Seiten der Frauen, aber es gibt natürlich auch Frauen, die meistens uns einen ziemlichen, genau, meistens, die uns einen ziemlichen Bärendienst erweisen und wo man vielleicht auch mal drüber sprechen könnte, wie steht man eigentlich dazu, zu jungen, gut ausgebildeten Frauen, die dann Regierungssprecherin für Donald Trump sind.
Da muss der Jura und Trash What the Fuck Stempel drauf.
Aber darum soll es gar nicht gehen, es soll um den Umgang mit ihr gehen, weil natürlich.
Also, ich hatte schon verbal durchgeladen.
So, ja, ich weiß doch. Nein, darum will ich gar nicht reden, sondern ich will das ja als positiven Aspekt davon beleuchten, weil sie erzählt ja auch viel, wenn der Tag lang ist. Und spätestens jetzt dürfen wir beide nicht mehr nach Amerika einreisen.
Tja, hoppla.
Nicht, dass ich es geplant hätte. Auf jeden Fall gab es eine Interviewsituation, wo sie per so einem Skype-Interview, also es war eine Fernsehsendung und sie sollte zugeschaltet werden oder sie wurde zugeschaltet und sollte zu einem Thema was sagen und nagel mich nicht drauf fest. Ich meine, es waren diese Pläne, um Obdachlose aus Washington D.C. zu ja, entfernen, muss man leider ja schon sagen. Also die Pläne, die da gerade gemacht werden, sind ja, dass die Menschen in Shelter kommen, sehr weit weg von Washington D.C. Und ob man das Ganze Shelter nennen darf, ist wahrscheinlich auch nochmal die andere Frage. Aber das ist grob umrissen der Plan und auf jeden Fall war sie dafür in einem Interview und hat dann in diesem Interview die ganze Zeit auf einem Nachrichtensprecher, der in dieser Nachrichtensendung sonst moderiert, ist immer wieder auf den eingegangen, der war nicht da. Also der war sozusagen nicht anwesend. Das Interview hat eine andere Kollegin von ihm geführt und sie ist immer wieder auf den gegangen und hat den kritisiert und hat über den Fake News erzählt und ist immer wieder darauf eingegangen. Und die andere hat immer wieder versucht, das Interview auf das eigentliche Thema zurückzubringen. Und es hat nicht so richtig funktioniert. Und dann hat sie irgendwann gesagt, so, und jetzt brechen wir es ab. Und hat sie dann sozusagen einfach entfernt aus diesem Interview. Und das fand ich sehr, sehr cool zu sehen. Ich fand es generell spannend zu sehen, weil die Frage kann man sich ja bei uns auch stellen. Alice Weidel im Sommerinterview, muss das sein?
Da muss der Jura und Trash What the Fuck Stempel drauf.
Ist das was? Hat die da einen Platz verdient? Müssen wir die Bühne geben oder müssen wir sie nicht geben? Aber diesen Umgang, wie geht man damit um, wenn Leute ständig in deinem Format, in dem du halt Nachrichten neutral, mehr oder weniger neutral darstellen willst, dann das als Bühne nutzen, um ihre Hetze zu erzählen? Und das hat Alice Weidel ja auch ganz viel gemacht. Also auch im Wahlkampf zum Beispiel hat sie ja ganz viel ihre falsche Narrative immer wieder holt und wieder erzählt. Und das fand ich irgendwie einen coolen Umgang damit, dass die dann einfach gesagt hat, ja, und jetzt ist Stopp hier. Jetzt nicht mehr.
Es dauert halt immer recht lang, bis sowas passiert, wenn es überhaupt passiert.
Und Meine Erklärung hat jetzt auch recht lang gedauert.
Nee, gar nicht. Aber es war ja deine Eindrücke davon, deine Gefühle dazu. Ich finde, ehrlich gesagt, es gibt einen ganz eisernen Grundsatz und der gilt immer. Meine Show, meine Regeln. Und ich verstehe nicht, warum immer wieder dieselben Eumel eingeladen werden. Es sind ja ganz unterschiedliche. Warum man überhaupt immer wieder diese Bühne bietet und damit lässt sich dazu ja beiträgt, dass Populismus immer weiterer Kreise zieht. Dann werden da wieder Schnipsel draus veröffentlicht, geht's da wieder. Und ich frage mich ja, warum zum Teufel sorge ich dann nicht wenigstens für einen Live-Faktencheck? Das ist nicht so schwierig. Es haben in vielen Sendungen, damit die Regie was aufs Ohr geben kann, sitzen sowieso Live-Faktenchecker hinten dran. Manchmal wird was reingesprochen, manchmal nicht. Wer war es jetzt? Fabian Köster? Heute Show? Da geht's. Und ich würde entweder sowas gar nicht mehr ohne Live-Faktencheck machen. Und das beschränke ich jetzt gar nicht nur auf eine Partei, auch wenn jeder weiß, dass ich wahrscheinlich die von Frau Weidel meine, sondern ganz generell, weil die Gefahr einfach sehr groß ist, dass Zuschauer, die sich jetzt nicht für dieses Thema brennend interessieren, nicht hinterher nochmal selber gucken. Hm. Stimmt das denn eigentlich, was da gesagt wurde? Sondern das muss zapp in der Sekunde rauf. Hm. Ich meine, wir beide würden, wenn es um ein Thema geht, mit dem wir uns beschäftigt haben und da babbelt dann irgendeiner was daher, ey, so, Alter, nein, und das steht hier und hier drin und dann bin ich schon am Suchen. Aber das machen eben nicht viele, weil es halt so ein Format ist, weißt du, sitzt auf dem Sofa, hast vielleicht noch eine Pizza auf dem Schoß, guckst dir das an, riechst dich mit auf. Aber es bleibt dann häufig vieles unwidersprochen stehen. Und das kannst du eigentlich nur auflösen, indem du sagst, so, und das Interview beenden wir jetzt, weil sie meine Fragen nicht beantworten, sondern immer wieder losmarschieren. Oder ich lade solche Leute gar nicht mehr erst ein oder ich blende Live-Faktenchecks ein. Das ist nicht so schwer. Und es wird dann ja mal hinterher noch irgendwas veröffentlicht. Ja, zur Sendung, sei noch angemerkt, bla. Am Arsch, das liest keiner mehr. Hm. Muss gleich.
Naja, vor allen Dingen, wie du meintest, wir würden das bei Themen machen, mit denen wir uns selber auskennen oder wo wir uns selber mit beschäftigt haben. Aber ich meine, man hat ja selber auch nur einen begrenzten Radius. Also man beschäftigt sich ja auch nicht mit jedem Thema, über das vielleicht gesprochen wird. Und da, finde ich, ist man da auch schnell oder sehr schnell ertappt man sich dabei, dass man recht unkritisch wird und muss sich immer wieder daran erinnern, ich muss das selber nachprüfen, ich muss gucken, ob das wirklich richtig ist. Ja, du machst das.
Ja, das geht mir aber genauso. Ich lese irgendwas und denke, what the fuck, das kann ja wohl nicht sein. Hm. Moment mal. Und dann gucke ich aber auch gleich. Jetzt bist du selber fast in die Fall. Aber ich gucke dann auch. Und ich glaube, du hast da genau wie ich relativ gutes Störgefühl, sehr schnell. Ja, dass du sagst, ja, das kann so ja nicht sein.
Nee. Aber ich fand es auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Beobachtung. Und
finde ich auch. Ja. Öfter mal einen Saft abdrehen.
Öfter mal einen Saft abdrehen. Das finde ich auch nicht schlecht. Und vielleicht haben wir ja auch noch jemanden in petto. Ich denke da an jemanden ganz Bestimmtes. Vielleicht hat der ja mal Lust, sich mit uns darüber zu unterhalten, ob man jedem eine Bühne geben muss.
Ja, könnten wir mal machen. Saft abdrehen. Ich habe gerade auf die, ich bin total erschrocken. Wir wollten ja gewisse Uhrzeiten, also gewisse, wie sagt man denn da? Aufnahmezeit, Episodenfolge. Und wir schneiden ja nicht. Das heißt, wir können jetzt entweder anfangen zu schneiden und nein. Ist jetzt so, tut uns leid, Leute. Trotzdem, ich habe vorhin gesagt, Lesetipp. Mhm. Ich mach's kurz.
Kleine Lesetipps.
Ich halte es einfach nur ins Bild und denen, die nicht zuschauen. Wenn ihr nur zuhört, dann geht jetzt bitte zu YouTube, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann könnt ihr nämlich sehen, was ich gerade in die Kamera gehalten habe. Nein, das wäre fies. Also macht das bitte, doch, macht das alles trotzdem. Aber ich sag's euch jetzt auch, Marc Benecke, Mein Leben nach dem Tod, fantastisches Buch, geht um sein Leben, sind auch ein paar Fotos mit drin. Ich bin ein Riesenfan, großartiger Typ und es beeindruckt sehr, wenn er beschreibt, wie er an einen für uns super gruseligen Tatort geht und den als sehr ruhig, friedlich und geordnet empfindet. Mega Cliffhanger, mehr sage ich jetzt dazu nicht. Ihr könnt ansonsten mal in das Buch schmökern oder warten. Es kommt dazu bei mir eine Podcast-Episode. Ich habe mit ihm aufgezeichnet.
Darauf freue ich mich schon sehr. Und ansonsten gilt wie immer, danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über eure Kommentare, eure Likes, eure Vorschläge zur Verbesserung. Da sind wir immer für offen.
Jura und Trash hat Interaktionsbedarf.
Und ansonsten hören wir euch in 2 Wochen wieder.
Bis in 2 Wochen. Ciao, Ines.
Bis in 2 Wochen. Ciao.
Yo, Swifties.